Hallo, du, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Hallo, du, wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir.
Hallihallo, willkommen bei Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Unserem lustigen deutschen Uni-Podcast. Wir sind Erstklässler. Ups, also Studierende von Übersetzen und Dolmetschen und internationalen Beziehungen mit Deutsch.
In unserem tollen deutschen Podcast werden wir euch unsere Deutschfähigkeiten und unsere Kenntnisse und Erfahrungen mit euch teilen.
Aber daran nehmen auch höhere Kurse teil. Sie haben uns natürlich schon überholt. Und bringen ganz tolle Leistungen. Aber wir holen sie sicher noch nach.
Wir werden euch Dialoge, Interviews mit deutschen Dozenten, Autoren, Übersetzern und Dolmetschern, Austauschstudenten, Praktikanten und anderen Persönlichkeiten anbieten.
Wir machen Präsentationen, Witze, bringen Kulturinformationen.
Wir machen auch Musik. Sprechen über die deutsche Küche.
Wie lecker!
Und reden überhaupt über Gott und die Welt. Und neugierig geworden? Dann macht euch auf was gefasst. Uns helfen auch unsere Dozentinnen.
Ich, Olga Kurineva, und
Christiane Limbach,
Alice Stender.
Und los geht's. Hier sind schon mal unsere ersten Radiobeiträge. Interviews, Dialoge, Präsentationen und so weiter.
Viel Spaß mit Radio Wunderbar!
Hallo, ich bin Elida und ich möchte Deutsch lernen, weil ich Deutschlehrerin sein möchte.
Hallo, ich bin Sumeira. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland studieren möchte.
Hallo, ich bin Diana. Ich lerne Deutsch, weil es eine Herausforderung für mich ist und ich es liebe.
Hallo, ich heiße Laura und ich lerne Deutsch, weil ich die Sprache mag und es sehr interessant finde.
Hallo, ich bin Anna und ich lerne Deutsch, weil ich mehr Sprachen lernen will.
Hallo, ich heiße Christina und ich lerne Deutsch, weil ich viele Sprachen sprechen möchte.
Hallo, ich heiße Lorena und ich lerne Deutsch, weil ich nach Deutschland reisen möchte.
Hallo, ich bin Ainoa. Ich lerne Deutsch, weil ich Sprachen mache.
Hallo, ich heiße Guille und ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten möchte.
Wilhelm von Freunde.
Ah ja.
Hallo, ich bin Geraldine. Ich lerne Deutsch, weil das mein Hobby ist.
Ho, 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 ho.
Hallo, ich heiße Anna und ich habe Deutsch vor 3 Jahren gelernt, weil es ist es mir eine seltene Sprache ist, aber gleichzeitig sehr schön vorlernen.
No.
Hallo, ich heiße Claudia und ich lerne Deutsch, weil es eine interessante Sprache ist.
Hallo, ich bin Pablo und ich lerne Deutsch, weil meine Lieblingsband auf Deutsch singt.
Hallo, ich bin Irene und ich lerne Deutsch, weil ich in der EU arbeiten möchte.
Hallo, ich bin Alex und ich lerne Deutsch, weil ich in Zukunft ein Diplomat oder ein Lehrer sein möchte.
Hallo, ich bin Julia. Ich lerne Deutsch, weil ich eine andere Sprache lernen möchte.
Hallo, ich bin Elena und ich lerne Deutsch, weil es eine wichtige Sprache zu arbeiten ist.
Hallo, ich bin Carla. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland leben möchte.
Hallo, ich bin Erin und ich lerne Deutsch, weil ich mehr Sprachen kennen möchte.
Oh mein Gott!
Hallo, ich bin Julia und ich lerne Deutsch, weil ich meine Fähigkeiten verbessern musste.
Hallo, ich bin Lucia und ich lerne Deutsch, weil ich Dolmetscherin sein möchte.
Hallo, ich heiße Laura. Ich lerne Deutsch, weil ich Sprachen gerne lerne.
Hallo, ich heiße Valentina und ich lerne Deutsch, weil ich Sprachen mag.
Hallo, ich heiße Valeria. Ich lerne Deutsch, weil ich eine Deutsche kennenlernen möchte.
Hallo, ich bin Araceli. Ich lerne Deutsch, weil ich viel Geld verdienen will.
Ah. Hallo, ich bin Alba. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland leben will.
Hallo, Radio Wunderbar. Wir sind Elena, Adrian, Teresa, Nayara, Carmen, Noelia, Victoria, Andrea und Gabriela. Und heute interviewen wir Herrn Moritz Klenk, den Referenten des sächsischen Stadtministeriums der Justiz und für die Demokratie, Europa und Gleichstellung. Hallo, Herr Klenk. Danke, dass Sie unserem Interview zugestimmt haben. Woher kommen Sie und was haben Sie studiert?
Buenos dias, ich freue mich hier zu sein und danke für die Einladung. Ich komme aus Nürnberg, aus dem schönen Frankenland in Deutschland und habe zuerst einen Bachelor in Politikwissenschaft studiert und danach einen Master in Soziologie.
Sehr schön, danke.
Und welche Sprache sprechen Sie und wie haben Sie sie gelernt?
Ich spreche Englisch, Spanisch, ein bisschen Portugiesisch und habe in der Schule Latein gelernt. Also habe einige Jahre damit verschwendet, Latein zu lernen. Das hat nicht so viel geholfen. Und Spanisch, ich habe Familie in Spanien, war viel in Spanien, habe in Barcelona und in Mexiko studiert dazwischen. Genau, und Portugiesisch habe ich einfach aus Interesse gelernt, Englisch lernt, glaube ich, in der in der Schule einfach zu Schulzeiten gelernt und dann weiter im Studium vertieft.
Danke. Wir würden auch gerne wissen, wollten Sie schon immer im Ministerium für Justiz, Demokratie und in der Politik tätig sein?
Also ich wollte nicht immer schon in diesem Ministerium tätig sein, aber freue mich jetzt für das Ministerium zu arbeiten, das spannende Arbeit macht im Bundesland Sachsen, im Freistaat Sachsen in Deutschland. Ich wollte aber schon immer gerne in der Politik tätig sein. Seit früher Jugend habe ich mich für politische Themen interessiert. Aus der Stadt Nürnberg kommen, die eine schwierige Vergangenheit mit der Geschichte des Nationalsozialismus hat und sich heute als Stadt der Menschenrechte begreift, war das für mich immer ein wichtiges Thema, frühzeitig Politik, das Engagement gegen Rechtsextremismus, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und deswegen war für mich früh klar, dass ich mich zumindest auch als Privatmensch politisch engagieren will. Und umso schöner ist es, einer Tätigkeit nachzugehen, in der ich auch dafür bezahlt werde.
Also, wie sind Sie zu Ihrem Posten bei Sächsischem Ministerium gekommen und welche Funktionen haben Sie dort?
Also, ich habe mich ganz normal auf diese Stelle beworben als Referent und fand es eben spannend, eine Stelle mit Spanien-Bezug zu machen. Es gibt nicht so viele Arbeitsstellen in Deutschland, die gerade im politischen Feld einen Spanien-Bezug haben. Deswegen habe ich mit großem Interesse von dieser Stellenausschreibung erfahren und habe mich dementsprechend beworben und wurde glücklicherweise auch genommen. Bin jetzt erst seit dem 1. September dieses Jahres, also noch nicht mal zwei Monate, als Referent im Ministerium tätig und bin dort zuständig für den Aufbau einer sogenannten Regionalpartnerschaft mit Andalusien. Das heißt, ich bin verantwortlich, jetzt Kontakte zu knüpfen hier in Andalusien, aber auch über Andalusien in Spanien hinaus, zu gucken, dass wir Veranstaltungen organisieren, dass wir Synergieeffekte finden, dass diese Regionalpartnerschaft mit Leben gefüllt wird und auch wirklich die Beziehung zwischen Andalusien und Sachsen vertieft werden können.
Welche Ziele setzen Sie sich in Ihrer Arbeit?
Also, wie ich gerade gesagt habe, was mir wichtig ist oder was uns wichtig ist als Ministerium, ist, diese Regionalpartnerschaft mit Leben zu füllen. Also es gibt schon eine politische Verständigung, dass wir zusammenarbeiten wollen, aber es geht darum, jetzt den Alltag zu füllen mit Veranstaltungen, mit Aktivitäten, mit Austausch, dass vielleicht auch Menschen aus Sachsen und Andalusien sich begegnen, dass ein Austausch von SchülerInnen gibt, ein Austausch von Menschen im Allgemeinen, dass Menschen touristisch herkommen, aber sich auch im Arbeitsumfeld austauschen. Vielleicht wollen auch Menschen aus Andalusien eine Ausbildung in Sachsen anfangen oder umgekehrt. Zu gucken, wo sind Synergieeffekte in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Also die Ziele sind jetzt diese politisch schon engagiert laufende Zusammenarbeit mit Aktivitäten zu unterfüttern, sodass konkret was passiert und dass die Partnerschaft aktiv ins Rollen kommt.
Welche Pläne schmieden Sie zwischen Sachsen und Andalusien?
Wir schmieden die Pläne, dass wir das, wie gesagt, jetzt so ein bisschen füllen wollen mit Aktivitäten und auch mit einem nachhaltigen Benefit, würde ich sagen, für beide Regionen. Beide Regionen, Sachsen und Andalusien, sind relativ dynamische Regionen, die auch gewisse Merkmale gemeinsam haben, zum Beispiel, dass beide sehr stark in erneuerbaren Energien sind. Sachsen ist zum Beispiel besonders stark bei Semiconductors, bei Mikrochips, da im Saxony Valley, das ist etwas, was Sachsen ganz speziell als eine Vormachtstellung in Europa hat, aber auch Andalusien will sich ein bisschen in diese Richtung entwickeln. Da gibt es große Potenziale in der Zusammenarbeit. Andalusien hat natürlich perfekte Bedingungen, um in der Solarenergie, in der Windenergie alle Potenziale, die wichtig sind, um im Kampf gegen den Klimawandel zu bestehen, auszuschöpfen. Und da sehen wir ganz große Potenziale, in die Zusammenarbeit von diesen beiden Regionen zu stärken, zu intensivieren und zusammen noch stärker für ein einiges und wachstumsreiches, wirtschaftlich starkes Europa zu sein.
Wir sind Studenten vom Studiengang Übersetzen und Dolmetschen und internationale Beziehungen und Deutsch. Was denken Sie, warum kann Deutschsprache für uns wichtig sein?
Also auch wenn Deutschland momentan tatsächlich nicht ganz so wirtschaftsstark oder nicht so ein Wachstum hat wie in vielen Jahren zuvor, ist Deutschland immer noch die viertstärkste Wirtschaftsnation der Welt und auch die stärkste in der Europäischen Union. Es hat einen ganz großen wirtschaftlichen Markt. Daneben haben wir in der Europäischen Union auch noch Österreich oder außerhalb der Europäischen Union auch noch die Schweiz als zumindest teils deutschsprachige Länder. Es gibt also große ökonomische Chancen, in der deutschsprachigen Welt tätig zu werden oder mit der deutschsprachigen Welt Handel zu betreiben. Das ist schon mal ein Grund. Natürlich ist Deutsch auch eine, glaube ich, sehr schöne Sprache von vielen Dichtern und Denkern, ob das jetzt Goethe ist, Beethoven oder andere. Also es lohnt sich, glaube ich, immer Fremdsprachen zu lernen. Ich würde jetzt keine Wertigkeiten an Fremdsprachen stellen. Mir persönlich ist die spanische Sprache ganz besonders sympathisch, aber es ist bestimmt auch schön, Russisch zu lernen. Ich glaube, man sollte nicht alles nur an ökonomischen Aktivitäten festmachen. Aber es hilft ja immer, sich mit anderen Kulturen verstärkt auseinanderzusetzen, wenn man eine Sprache lernt. Und auch wenn es heutzutage mehr technologische Mittel gibt, um diese Hürden zu überwinden, ist es doch am besten, selbst mit Intensität die Sprache zu lernen und sich mit den Menschen vor Ort auszutauschen.
Was glauben Sie, was könnten wir, die junge Generation, für das friedliche Zusammenleben in unserer mehrsprachigen und multikulturellen Gesellschaft tun?
Also ich glaube, wichtig ist, sich mit zum Beispiel andere Sprachen zu lernen, offen zu sein für diesen gesellschaftlichen Wandel. Es sind natürlich auch schwierige Zeiten mit Kriegen, Unruhen, Pandemien. Also die letzten Jahre waren, glaube ich, nicht einfach. Aber vielleicht war es auch nie ganz, ganz einfach. Aber sich für Europa vor allem, glaube ich, einzusetzen, weil Europa nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, schon in meiner Generation und vielleicht auch ein, zwei Generationen davor sind viele Menschen, die Europa für eine Selbstverständlichkeit halten und denken, das ist so gegeben und dass es ganz normal ist, dass wir keine Grenzen haben, dass wir in der gleichen Währung bezahlen. Aber eigentlich ist historisch gesehen eine sehr kurze Zeit, dass wir europäisch so eng zusammenleben und es kann auch sehr schnell wieder auseinanderbrechen. Deswegen glaube ich, ist wichtig, dass wir uns alle dafür einsetzen, gerade die jungen Menschen, die natürlich noch am meisten davon haben, dass Europa so stark zusammenbleibt, dass wir solidarisch miteinander umgehen, uns für eine offene, vielfältige, solidarische Gesellschaft einsetzen und damit zu einem toleranten, friedvollen und Europa mit einer positiven Zukunft beitragen.
Gefällt Ihnen Spanien soweit? Was gefällt Ihnen am meisten?
Ja, also Spanien ist sicherlich eins meiner absoluten Lieblingsländer, wenn nicht mein Lieblingsland. Und am meisten gefallen mir die Menschen in Spanien, weil die Menschen einfach sehr offen, sehr herzlich, sehr warm sind. Da könnten wir in Deutschland sicherlich manchmal noch ein bisschen was von lernen oder ein bisschen offener, freundlicher sein. Ich glaube, es hilft zwar auch ein bisschen, was mir natürlich in Spanien auch sehr gut gefällt, das Klima mit Strand, Meer, Sonne, da tut man sich vielleicht auch ein bisschen leichter, das Leben ein bisschen positiver zu betrachten und nicht allzu engstirnig, wie es manchmal in Deutschland auch der Fall sein kann. Also Spanien hat unglaublich viel zu bieten, das Essen, die Kultur. Es ist einfach ein unglaublich vielfältiges Land, auch mit den unterschiedlichen Regionen. Insofern kann man Spanien, glaube ich, eigentlich nur genießen. Und es gibt gute Gründe, warum Spanien auch unter Deutschen das beliebteste Land für touristische Reisen ist.
Herr Glenk, vielen Dank für Ihre Zeit und interessante Informationen. Viel Glück mit Ihren Projekten. Tschüss, Radio Wunderbar.
So, liebe lieber Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt kommt eine Überraschung und eigentlich ein Geschenk von meinen Schülern aus Bremen, wo ich das Glück hatte, diesen Sommer zu unterrichten. Es war eine super Gruppe und bleibt es auch. Ich hoffe, bleibt noch in Kontakt, oder? Und lernt erfolgreich weiter zusammen. Ich denke an euch, ihr seid die Besten. Also danke nochmal für euer Geschenk für unseren deutschen Uni-Podcast hier in Spanien. Es war ein Vergnügen, mit euch zu lernen. Danke an Rabi, Mohammed, Sadaf, Gaid, Hirim, Talia, Feraz, Jaime, Vihet, Amal, Bogra, Kirill und natürlich Arim. Einige von euch, von diesen Schülern, lesen uns jetzt die Poesie von Erich Fried vor. Die Poesie heißt »Es ist, was es ist«, sagt die Liebe. Ich liebe euch und viel Glück für alle, für die Zukunft und vielleicht bis sehr bald. Nun hören wir ihnen zu und nicht vergessen nachzudenken.
Was es ist Unsinn, sagt die Vernunft.
Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
Es ist Unglück, sagt die Berechnung.
Es ist nicht als Schmerz, sagt die Angst.
Es ist aussichtlos, sagt die Einsicht.
Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
Es ist lächerlich, sagt der Stolz.
Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht.
Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung.
Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr schön.
Ich kenne nicht deinen Namen, ich weiß nicht, wer du bist, doch ich weiß, dass seit ich dir begegne, das Leben schöner ist. Ich kenne dein Woher nicht, ich weiß nicht dein Wohin, doch ich weiß, dass seit du mir begegnet, ich guter Laune bin und ich sage Hallo, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Ich sage Hallo, wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir. Hallo, salut, ciao bella. Habibi, wie geht es dir? Merhaba, mi amigo. Komm, ich teile mein Glück mit dir. Mag sein, du bist geboren in einem fernen Land, sprichst eine fremde Sprache, trägst ein seltsames Gewand. Doch ich schenk dir mein Vertrauen und ich reich dir meine Hand. Denn im Herz, das froh sich öffnet, ist aller Menschen Heimatland. Und ich sage Hallo, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Ich sage Hallo, wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir. Und mit dir, und mit dir und mit euch allen. Bravo! Let's go! Ja, ja, da, ba, ba, da, ba, ba, da. Deines Wegs mit mir. Hallo, du, wie geht es dir? komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Hallo du, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Hallo du, wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir. Amigo, komm, ich teile mein Glück mit dir.
Hallo, ich bin Anna.
Ich bin Charlene.
Ich bin Laura.
Und heute werden wir Christiane Limbach interviewen.
Hallo.
Woher kommst du und wo arbeitest du?
Ja, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung und das Interview. Also ich komme gebürtig aus Köln, aus Nordrhein-Westfalen. Und lebe aber schon seit 17 Jahren in Spanien. Zurzeit lehre und forsche ich an der Universität Pablo de Olavide.
Welche Sprachen sprichst du?
Meine aktiven Arbeitssprachen sind Englisch, Spanisch und Deutsch, aber ich habe auch Sprachkenntnisse in anderen Sprachen wie Italienisch und Französisch und ich habe auch Lateinkenntnisse.
Hast du Übersetzen und Dolmetschen studiert?
Ja, genau. Und zwar an der Universität Granada, aber ich war auch ein Jahr an der Universität in Las Palmas de Gran Canaria.
Warum hast du den Beruf des Übersetzers gewählt?
Also ich liebe Sprachen und Kulturen und finde es schön, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Und die Kommunikation zwischen Personen anderer Länder und Kulturen zu ermöglichen, macht mir sehr große Freude.
Wie war deine Berufserfahrung?
Meine Berufserfahrung, also ich habe viele, viele Jahre als Übersetzerin und Dolmetscherin gearbeitet und bin auch eine vom spanischen Ministerium beeidigte Übersetzerin und Dolmetscherin für die Sprachen Deutsch und Spanisch.
Welche Fähigkeiten und Tools sind für einen Übersetzer und Dolmetscher wichtig?
Für einen Übersetzer und Dolmetscher sind viele Fähigkeiten sehr wichtig. Zum Beispiel gute Computerkenntnisse, eine gute Recherchefähigkeit, kommunikative Fähigkeiten in beiden Sprachen, eine gute Allgemeinbildung und auch die Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können.
Wie wichtig ist die Terminologie für deine Arbeit und wie gehst du damit um?
Die Terminologie ist ein sehr wichtiger Aspekt beim Übersetzen und ich recherchiere Fachbegriffe immer sehr genau.
Okay. Und wie hältst du vom automatischen Übersetzen? Werden die Übersetzer und Dolmetscher dadurch weniger arbeiten haben?
Also ich denke, automatische Übersetzer können Übersetzern einiges an Arbeit abnehmen, da sich allgemeinsprachliche Texte durchaus übersetzen lassen damit. Und auch im Alltag, in Situationen, in denen man die Sprache nicht beherrscht und sich verständigen möchte, können sie helfen. Sobald allerdings Qualität gefragt ist und die Inhalte eine wichtige Rolle spielen, wie zum Beispiel bei Verträgen oder anderen wichtigen Gesprächen, sollten nur menschliche Übersetzer eingesetzt werden.
Und wie siehst du die Zukunftsperspektiven des Berufes? Kannst du den jungen Leuten empfehlen, diesen Beruf zu lernen?
Ich denke, die Zukunftschancen für Übersetzer und Dolmetscher sind weiterhin sehr gut. Denn es gibt noch sehr, sehr viele Dinge und Bereiche, in denen automatische Übersetzungsprogramme nicht eingesetzt werden können.
Okay, danke für deine Zeit und viel Glück für deine Zukunftsprojekte.
Ja, vielen Dank. Ich danke euch für dieses Interview und wünsche euch ebenfalls alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Hallo, Radio Wunderbar. Guten Tag. Wir sind Paloma González, Alba Sand und Leonor Fernández.
Heute machen wir das Interview mit Claudia Peter.
Zuerst, hallo Claudia. Wie geht es Ihnen? Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr. Danke.
Okay, erste Frage. Woher kommst du und wo arbeitest du?
Ja, ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Süddeutschland, aus Stuttgart. Und ich arbeite an der Universität Alicante. Ich bin Dozentin für Übersetzen und Dolmetschen.
Danke. Welche Sprache sprichst du?
Also, ich spreche sehr gut Deutsch. Ich spreche Englisch, ich spreche Spanisch, ich verstehe Französisch, ja, nicht so gut. Und in der Schule habe ich eben auch Latein gelernt, aber das ist ja keine Sprache. Und weil ich in Denia wohne, verstehe ich Valencianisch, also Katalan-Valencianisch. Aber ich verstehe es, ich spreche es eigentlich nicht.
Wow, sehr schön. Und hast du Übersetzen und Dolmetscher studiert?
Nein, ich bin Philologin. Ich habe Germanistik studiert und ich habe dann begonnen mit Übersetzung und ich bin auch Journalistin, also ich schreibe journalistische Texte und habe dann im Grunde über die Arbeit zur Übersetzung gefunden.
Okay, sehr interessant. Warum hast du den Beruf des Übersetzers gewählt?
Ja, also ich habe, es ist nur ein Beruf von anderen, ja. Ich bin also eben auch Dozentin und ich finde, Übersetzen, das ist kein Beruf. Es ist fast Berufung. Das heißt, was wir machen, ist so schwierig und die perfekte Übersetzung, das ist das Schönste, was es gibt. Es ist für mich Kunst.
Ja. Und wie war deine Berufserfahrung?
Ja, also wie gesagt, ich habe angefangen, kleinere Dinge zu übersetzen. Dann habe ich auch ins Englische, also vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Und ja, dann kamen verschiedene Bücher und dann habe ich als Journalistin hier gearbeitet. Und da war natürlich viel Übersetzung, weil ich alles auf Spanisch dann auf Deutsch übersetzen musste für die Leser der Zeitung.
Ja, und welche Fähigkeiten und Tools sind für einen Übersetzer und Dolmetscher wichtig?
Welche, die Frage, wie beginnt die Frage, welche?
Welche Fähigkeiten?
Ja, die Fähigkeiten. Also, um zu übersetzen, muss man eben nicht nur die Sprache sehr gut können. Viele denken, wenn ich jetzt super Englisch kann oder super Deutsch, kann ich übersetzen. Und das stimmt nicht. Also, ich kann nicht zu einem Deutschen sagen, übersetz mal etwas. Man muss die Kunst des Übersetzens und eben nicht nur die Kunst, sondern auch Techniken. Man muss Respekt haben. Man muss sehr viel Respekt vor der Sprache haben und nicht einfach sagen, ja, das übersetze ich mal schnell oder ja, das ist ja egal. Es ist nicht egal. Jedes Wort ist an der Stelle, wo es sein muss. Und es ist das Wort, weil dieses ausgewählt wurde. Und man kann nicht sagen, ja, man kann es so sagen oder so. Ja, das stimmt. Aber nicht immer hat man die Möglichkeiten und man sollte schon immer die bestmögliche Lösung finden.
Okay. Sehr gut zu wissen. Vielen Dank.
Ja.
Meinst du, dass eine Übersetzerin der EU besondere Fähigkeiten braucht?
Also, eine Übersetzerin der EU, also dass man für die Europäische Union also arbeitet, ja, man muss sehr täglich an sich arbeiten. Wenn Sie Übersetzerin bei der EU oder woanders sein wollen, müssen Sie immer informiert sein. Sie müssen Zeitung lesen, Sie müssen Fortbildungen machen, Sie müssen politisch informiert sein. Also es ist jeden Tag, also man muss jeden Tag eine Stunde lesen, um sich zu informieren. Und nicht nur als Studentin, wie Sie das jetzt sind, sondern wenn Sie später arbeiten, müssen Sie sich immer fortbilden. Sie müssen immer auf dem aktuellsten Stand sein, weil wenn ein Übersetzer, eine Übersetzerin nur übersetzt und nicht mehr informiert ist, dann geht das nicht. Ja.
Okay. Und wie wichtig ist die Terminologie für Ihre Arbeit und wie gehen Sie damit um?
Ja, Terminologie ist natürlich ein weites Feld. Ne? Also, und ich zum Beispiel liebe einen Aspekt der Terminologie, das sind die Phraseologismos, auf Spanisch sagt man also diese Redensarten oder Sprichwörter und so weiter. Und das liebe ich sehr. Und das ist ungeheuerlich wichtig. Wenn man Terminologie nicht kann, kann man nicht übersetzen.
Okay.
Also ich bin Autorin, ich arbeite, ich bin literarisch aktiv und bin also nicht nur Übersetzerin, sondern eben auch Autorin. Also ich arbeite als Schriftstellerin und schaffe neue Werke und bin deshalb, denke ich, sehr sensibel für Sprache.
Ja, wir haben hier ein Buch von Olaf intensiv.
Okay.
So, diese Frage.
Ja.
Und was hältst du von automatischen Übersetzen? Werden die Übersetzer und Dolmetscher dadurch weniger Arbeit haben?
Ja, dann könnte man natürlich sagen, wir sprechen über die KI, die künstliche Intelligenz. Das wird jeden Tag wird das perfekter und es kommt auf die Textsorte an. Es gibt vielleicht schon Textsorten, wo automatische Übersetzungen möglich sind. Aber im Moment kann keine automatische Übersetzung einen Menschen ersetzen. Es geht um den Kontext, es geht um das Register, es geht also. Aber ich muss sagen, es ist schon erstaunlich, wenn man denkt, dass heute eine künstliche Intelligenz Arbeiten schreiben kann, Hausarbeiten für Studenten, Studentinnen an der Uni, und die Professoren können nicht feststellen, dass das eine Maschine gemacht hat, dann ist das schon sehr interessant. Und die Frage, wie schnell sich die künstliche Intelligenz im Bereich Übersetzen entwickelt, das muss man abwarten, denke ich. Aber im Moment auf keinen Fall. Also es ist sehr lustig und lächerlich, was automatische Übersetzungen oft machen. Also im Moment schwierig. Ja.
Okay, so wir werden nicht in Gefahr sein, oder?
Ich glaube nicht.
Ja. Wir brauchen Menschen.
Ja, vor allem eben, man braucht Menschen, die denken können. Es gibt ja viele Menschen, die nicht denken können, aber man braucht eben intelligente Menschen, die mit Sprache umgehen können, die übersetzen können, die die Techniken, Strategien des Übersetzens können. Und das kann keine Maschine.
So, jetzt kommt die Frage. Wie sehen Sie die Zukunftsperspektiven des Berufes? Können Sie den jungen Leuten empfehlen, diesen Beruf zu erlernen?
Also, wenn man es mit Leidenschaft macht, wenn man es liebt, dann auf jeden Fall. Dann muss man kämpfen, dann muss man seine Position, man muss ein Netzwerk aufbauen, man muss mit Kollegen sich verbinden. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein wunderschöner Beruf. Es ist wunderschön. Und wenn man gut ist, wenn man sich spezialisiert zum Beispiel auf einen Bereich, dann ist es eine wunderbare Arbeit. Man ist unabhängig, aber es ist auch eine Arbeit, die stressig sein kann, dass ein Kunde sagt, ich brauche das schnell oder man muss viel arbeiten oder man verliert einen Kunden, wenn man autonom selbstständig ist. Ja, also, aber das gibt es bei anderen Berufen auch. Also ich finde den Beruf sehr schön Aber man muss es lieben. Wenn man es nur macht, wenn man sagt, okay, ich muss eben Geld verdienen, dann glaube ich, ist es nicht so ideal.
Okay, so danke Claudia für deine Zeit und wir sind fertig und viel Glück für dein Zukunftsprojekt und danke, bis bald.
Ja, ich danke Ihnen für das Interview, für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen, dass Sie mit viel Liebe und Leidenschaft mit der Sprache des Deutschen, dass Sie viele, viele Texte vom Deutschen ins Spanische übersetzen, weil ich denke, Sie werden nicht inversa, Sie werden direkter machen. Also, und da wünsche ich Ihnen viel Freude an der Sprache und an Ihrer Arbeit. Und alles Gute für Ihr Studium. Dass Sie die Examen gut machen und dass Sie dann Ihren Weg als Übersetzerinnen gehen können.
Vielen Dank. Bis bald. Bis bald.
Auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen.
Ja, guten Tag, unsere Radio Wunderbar-Zuhörer. Heute haben wir bei uns Michael Müller, der ist Übersetzer beim Europäischen Parlament und ihr habt uns eure Fragen geschickt und das werden wir jetzt auch heute bei ihm fragen. Ja, also Michael, willkommen bei uns beim deutschen Podcast Radio Wunderbar, der Radio Olavide in Sevilla, Universität Pablo Olavide und wir sind sehr froh, dich bei uns zu haben.
Vielen Dank, Olga. Ja, ich freue mich auch.
Schön. Dann, woher kommst du, Michael, und wo arbeitest du, damit wir da komplette Informationen haben?
Ja. Also ich habe meine Jugendzeit in Herford in Ostwestfalen verbracht und dann mein Studium in Bielefeld in Ostwestfalen, zu der Zeit, als man da noch Slawistik studieren konnte. Das ist dann hinterher abgewickelt worden. Und von da aus bin ich nach Brüssel gegangen und von Brüssel aus nach Luxemburg. Und da bin ich jetzt nach wie vor.
Ja, schön. Und welche Sprachen sprichst du?
Also, natürlich muss man erstmal seine Muttersprache gut können, das ist wichtig, das Deutsche. Dann habe ich das Englische, das Französische, das Russische und das Polnische. Das Russische ist bei mir mit den Jahren ein wenig eingerostet, das Polnische hat da Überhand gewonnen. Ich habe auch eine polnische Frau, das macht es vielleicht dann auch verständlicher, weswegen das Polnische da stärker im Vordergrund steht. Ich spreche auch etwas Litauisch und etwas Spanisch. Allerdings bin ich im Spanischen, im Verstehen, genauso wie im Italienischen, wesentlich besser als im Selbstsprechen. Das Spanisch-Sprechen hat mir irgendwie nie so recht behagt, ich weiß nicht. Man hat manchmal Affinitäten zu bestimmten Sprachen und lustigerweise hatte ich eben zum Spanischen keine Affinität. Andere Leute lieben das Spanische und sind Feuer und Flamme, aber bei mir hat es irgendwie nie geklappt. Ich habe es 4-mal versucht, es ist jedes Mal gescheitert. Das ist echt merkwürdig.
Muss ja auch nicht unbedingt sein, es gibt so viele schöne Sprachen, ne?
Na, ich bin eher so für die kleineren Sprachen zuständig, also... Ich habe auch zwischendurch ein bisschen Estnisch gelernt, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich wäre in der Lage, Estnisch zu sprechen. Ich verstehe es auch nur leidlich, also das ist nicht allzu viel. Niederländisch ist natürlich für Deutsche immer eine Sprache, die man relativ leicht lernen kann, die man wenigstens verstehen kann. Ich würde sagen, ich verstehe so 50-60% im Niederländischen. Das geht schon. Ich übersetze auch aus dem Niederländischen. Das ist wesentlich einfacher. Die sprachlichen Bilder sind ähnlich wie im Deutschen und die sind sehr schön, die Bilder im Niederländischen, sehr, sehr plastisch, so dass wir bei uns in der Arbeit auch häufiger mal im Niederländischen spicken, also abgucken, wenn wir auf etwas schönere Ideen kommen möchten. Ja, das geht das bei heißt, uns. Man
du kann findest teilweise, Niederländisch schöner als Deutsch?
So weit würde ich jetzt natürlich nicht gehen. aber das Niederländische ist eine sehr schöne Sprache, ist eine sehr klangvolle Sprache und eben eine sehr farbige, ausdrucksstarke Sprache. Ich habe jetzt gerade einen Film untertitelt vor kurzem aus dem Flämischen, über Flämisch-Französisch und das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Auch wenn der Film sehr traurig war, aber die Untertitelungsarbeit als solche hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Das sind so tolle Bereiche, die du auch anfasst. Toll. Also hast du Übersetzen und Dolmetscher studiert oder war das jetzt nur Slawistik oder Linguistik?
Ich bin tatsächlich Quereinsteiger sozusagen. Ich habe Slawistik studiert. Ich habe erst angefangen mit Linguistik. Und dann hat sich während meines Linguistikstudiums, und Slawistik war nur das Nebenfach, hat sich herausgestellt, dass das nicht geht. Man kann nicht Linguistik im Hauptfach machen und Slawistik im Nebenfach. Das geht einfach nicht. Ich hatte vorher zwar 3 Jahre in Herford an der Schule in Westdeutschland Russisch gelernt, allerdings bei einer Bulgarin, die uns dann die Phonetik nicht so hundertprozentig beigebracht hat. Und als ich dann zur Uni ging und dachte, ich könnte schon Russisch sprechen, da stand ich erstmal vor einem Scherbenhaufen, mehr oder weniger. Ich konnte es nicht. Ich konnte es definitiv nicht. Und hätte dann eigentlich ein Propedeutikum gebraucht, also so eine Vorbereitungszeit, die es an anderen Unis gab. Damals in Berlin zum Beispiel gab es das, dass man 1 Jahr erstmal einen Russischkurs machte und dann entsprechend fit war dafür, das Studium aufzunehmen. Aber das war bei uns leider nicht so in Bielefeld und die Lehrkräfte waren auch nicht so besonders gut. Später kam dann eine Lektorin aus Petersburg, die war sehr gut. Und die hat uns allen sehr geholfen in der Phonetik. Das war ein sehr großer Fortschritt, den wir da hatten. Was uns auch geholfen hat zum Beispiel, war, dass wir irgendwann angefangen haben zu singen, russische Lieder zu singen. Das kann ich nur empfehlen. Ja, das ist auch für das Deutsche übrigens, was jetzt die Studenten und Studentinnen in Sevilla betrifft, kann ich nur empfehlen, wenn man das entsprechende Gehör hat, das Singen bringt unglaublich viel. Es bringt für die Phonetik wahnsinnig viel. Man kann es viel besser anwenden, das, was man gelernt hat. Häufig ist ja das Problem, man kann es nicht so richtig anwenden. Und wenn man mit jemandem spricht, dann versteht er einen vielleicht gar nicht so richtig, weil man einen Akzent hat zum Beispiel. Ich meine, deutscher Akzent im Russischen war sicherlich erstmal nicht so schön, aber durch das Singen und dadurch, dass ich eben immer wieder Kontakt mit Muttersprachlerinnen und Sprachlern hatte, wurde das wesentlich besser, wesentlich schöner dann.
Das werden wir uns auch bemerken, ja. Das machen wir auch im Unterricht. Also ich unterrichte auch Deutsch an der Uni und wir singen ja schon ab und zu, noch, wenn immer Zeit ist. Aber ich merke mir das dann auch und werde da ein bisschen mehr vertiefen. Sehr gute Bemerkung, Dankeschön. Ja. Und dann hast du dann irgendwann mal den Beruf des Übersetzers gewählt, ne, oder?
Ich bin jetzt ein bisschen davon abgekommen. Also im Studium hatte ich Slawistik dann als Hauptfach genommen, nachdem ich erstmal gesehen habe, dass es als Nebenfach nicht ging. Mein Studium hat sich furchtbar lang gezogen. Ich habe währenddessen noch gearbeitet. Und irgendwann bin ich dann bei Bertelsmann reingerutscht in den Lexikon-Verlag, habe dort Lexika, deutsche einsprachige Lexika lektoriert, habe also den Lektor und Korrektor gemacht. Bin dann in diese Redaktion reingewachsen, habe auch mal ein russisches Wörterbuch gemacht dort. Und das war eigentlich so das Einzige, was ich an zweisprachigen Sachen dort hatte. Normalerweise war das ein reines Deutschlektorat. Und als ich dann irgendwann 2004, Ende 2004 war das, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung, nee, zwei, ja doch, 2004 war es, in der Süddeutschen Zeitung eine Anzeige vom Europäischen Parlament, beziehungsweise von der Europäischen Union damals, das war nicht das Parlament explizit, das war die Union, gesehen habe, wo Leute gesucht wurden, die die damals neuen Sprachen der 10 neuen Mitgliedstaaten sprechen. Da habe ich mir gedacht, ja, ich kann ja Polnisch. Polnisch war dann in der Zwischenzeit besser geworden bei mir. Ich kann ja Polnisch, ich versuche es mal. Und da bin ich da ganz blauäugig rangegangen und habe es einfach mal versucht. Und lustigerweise hat es geklappt, obwohl meine Übersetzung sicherlich nicht die beste war. Ja, also ich habe bei der Übersetzung, ich musste aus dem Englischen und aus dem Polnischen übersetzen, musste allerdings auch noch einiges an Wissen über die EU dort reproduzieren. Das war auch wichtig. Habe dann bei dieser Übersetzung aus dem Englischen zum Beispiel den letzten Satz nicht übersetzt. Ich weiß nicht warum. Den habe ich einfach nicht übersetzt. Und ich habe mittlerweile ein wenig Erfahrung bei uns mit dem Europäischen Amt für Personalauswahl, EPSO, habe dort selbst auch Klausuren bzw. kurze Texte geprüft und weiß, wie viel Abzug das eigentlich gibt, wenn man den letzten Satz nicht schreibt. Ja, das ist eigentlich heutzutage kaum noch machbar. Ich glaube, damals war es einfach nur Glück, dass ich in der Zeit das gemacht habe und nicht ein bisschen später, denn das wäre dann vielleicht schwierig geworden. Naja, dann habe ich eben bei Bertelsmann gearbeitet, habe dann mich auch vorbereitet auf diese Prüfung, auf diese EPSO-Prüfung und habe dann auch angefangen, ich musste dann auch langsam in die Selbstständigkeit wechseln damals und musste eben auch Akquise machen. Das heißt, ich habe mich dann bemüht, tatsächlich um Übersetzungen aus dem Polnischen, beziehungsweise um Projekte, die mit dem Polnischen zu tun hatten. Mit dem Russischen war es schwierig, war der Markt damals schwierig, es war eher Polnisch. Und dadurch habe ich dann zum Beispiel für den PONS, für das Wörterbuch übersetzt, Polnisch-Deutsch. Das waren gewisse Strecken, die man da machte. Nicht das gesamte Wörterbuch, sondern, ich weiß nicht, 150, 200 Seiten oder sowas. Hatte allerdings, um da nochmal anzuknüpfen, hatte im Studium bei einem Professor der Translationswissenschaft, der später von Bielefeld nach Innsbruck gewechselt ist, auch Übersetzungen aus dem Russischen angefertigt. Das heißt, ich hatte eine gewisse Vorbildung, allerdings sehe ich mich doch eher als Quereinsteiger. Ich bin eigentlich von Hause aus Lektor, das habe ich jetzt richtig gelernt. Und das Übersetzen, das habe ich im Laufe der letzten 10 Jahre, seit 2010 bin ich bei der Europäischen Union, also der letzten jetzt 12 Jahre fast, gelernt. Ja, das würde ich schon sagen, dass ich da ganz gut mich auch der Zielgruppe anpassen kann. Zum Beispiel, das ist jetzt auch in meinem neuen Job, den ich habe. Das ist ja nicht mehr nur reines Übersetzen. Ich habe ja gerade auch von den Untertiteln gesprochen. Da geht es um Untertiteln, um das Erstellen von Radiotexten und das Einsprechen von Radiotexten. Da ist es wirklich sinnvoll, dass man zielgruppenorientiert übersetzt. Ja, das ist extrem wichtig. Ja, das werden die Studierenden, die Studentinnen und Studenten in Sevilla sicherlich auch kennen. Die Auftraggeber verlangen Texte und wollen dann, dass sie mehr oder weniger lokalisiert werden. Heute ist das Lokalisieren ja wesentlich wichtiger als das Übersetzen, habe ich so das Gefühl mittlerweile, weil Übersetzen durch die entsprechenden Tools, die entsprechenden Werkzeuge im Internet relativ einfach geworden ist für viele Leute. Nicht? Das ist auch ein Punkt, den wir noch ansprechen sollten. Wird es jetzt immer wichtiger, dass man in seiner Muttersprache extrem gut ist. Dass man in seiner Muttersprache zum einen hervorragend formulieren kann, zum anderen auch so weit gebildet ist, dass man einen unglaublichen Fundus abdecken kann. Dass man zum Beispiel sich in der Fußballsprache auskennt, ja, oder in der Sportsprache und dann auch wieder in der Politiksprache auskennt. Ja, dass man also eine ganz große Allgemeinbildung hat. Das ist unglaublich wichtig. Ich finde, es wird immer wichtiger.
Ja, da kann man sich auch spezialisieren, ne, dann für einen Bereich. Ja. Ne, das ist ja, je nachdem, vielleicht alle kann man ja sowieso nicht decken. Ne, dann wahrscheinlich doch eher ein bisschen, wo man gerade überwiegend arbeitet. Ne. Und das wäre nämlich die nächste Frage: Welche Fähigkeiten, glaubst du, sollte ein Dolmetscher oder Übersetzer haben oder welche Tools kann diese Fachperson auch brauchen?
Also Fähigkeiten sind heutzutage sicherlich andere als früher. Ich denke mal, die Übersetzungskolleginnen und Kollegen, die ich kennengelernt habe, die schon längere Zeit dabei waren beim Parlament in Luxemburg, kommen noch aus einer anderen Schule. Die haben teilweise noch das Ganze diktiert. Die hatten Diktiergeräte und dann wurde das von entsprechenden Sekretärinnen eingearbeitet. In einen Text, früher mit der Schreibmaschine und dann irgendwann im Laufe der Zeit mit dem Computer eben. Heutzutage geht es viel mehr um Schnelligkeit. habe ich das Gefühl. Das Diktieren ist ja auch eine Sache, die muss man nicht unbedingt schnell machen, aber da geht es auch um so eine Art von Genie, ja, dass man jemand ist, der genial formulieren kann. Das ist, glaube ich, heutzutage rückt das ein bisschen in den Hintergrund, weil man ganz häufig eben mit Texten konfrontiert wird, die von Maschinen übersetzt werden, vorübersetzt werden sozusagen und wir nur das Post-Editing machen, ja, beziehungsweise eine Revisorenarbeit. Ich glaube, dass man heutzutage viel flexibler sein muss als früher. Man muss offen sein für technische Neuerungen. Ein ganz gutes Beispiel ist jetzt DeepL, das ja vor, ich glaube jetzt mittlerweile 5 Jahren auf einmal auf dem Markt auftrat und die Übersetzung wirklich, die Online-Übersetzung, die Übersetzung im Internet in ungeahnte Höhen gehoben hat. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal einen Text gesehen hatte, der von DeepL übersetzt worden war, da dachte ich, jetzt sind wir überflüssig. Aber das ist nicht so. Das merkt man, je länger man mit der Maschinenübersetzung arbeitet, man wird nicht vollends überflüssig. Vielleicht wird der ganze Prozess, das ganze Vorgehen beim Übersetzen schneller, wesentlich schneller, aber es braucht immer noch, man braucht immer noch eine Person, die am Ende das Ganze kontrolliert. Nur die Maschine übersetzen lassen, das geht nicht. Ja, das ist absolut nicht möglich. Man darf also keine Angst vor technischen Neuerungen haben, man darf keine Angst davor haben, Computertexte zu sehen. Das ist auch wichtig, denn heutzutage ist es eher die Regel, dass man Computertexte bekommt, die man dann lektorieren, revidieren muss, als dass man Texte von Übersetzern oder Übersetzern bekommt.
Ja. Dann vielen Dank, Michael. Das war nett, dass du trotzdem Zeit gefunden hast. Dankeschön.
Vielen Dank, Olga.
So, das war's für heute.
Oh mein Gott!
Hat es euch gefallen? Dann kommt und hört uns jeden letzten Donnerstag des Monats bei Radio La Vida, Radio Wunderbar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Os ha gustado? Entonces escuchadnos cada último jueves del mes en Radio La Vida, Radio Wunderbar. Adiós, chus.
Ich kenne nicht deinen Namen, ich weiß nicht, wer du bist, doch ich weiß, dass seit ich dir begegne, das Leben schöner ist. Ich kenne dein Woher nicht, ich weiß nicht dein Wohin, doch ich weiß, dass seit du mir begegnet, ich guter Laune bin und ich sage Hallo, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir, ich sage Hallo. Wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir. Hallo, salut, ciao bella.